Herzlich willkommen zum SMAC-Podcast. Online-Marketing zum Selbermachen. Praxiswissen zur direkten Umsetzung in deinem Marketingalltag. Bei uns hörst du von echten Fällen, echten Problemen und echten Lösungen rund um Online-Marketing. Erfahrene Unternehmer und Marketingmanager plaudern aus dem Nähkästchen und teilen ihre Erfahrungen und Geschichten im Klartext. Bei uns erfährst du, wie unterschiedlichste Betriebe und Dienstleister im Marketing arbeiten, welche Fehler du vermeiden solltest und welche Learnings du direkt für deinen Betrieb mitnehmen kannst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Es freut mich heute wieder riesig, einen ganz besonderen Gast bei uns zu haben. Die liebe Andrea Buhl-Eigner ist Smartphone-Coach und wir werden heute die Themen beleuchten, die genau mit unserem User-Verhalten zu tun haben, wie wir mit Smartphones umgehen, wie bewusst der Umgang ist, welche Medien wir benutzen, wie lange wir sie benutzen und was das für uns bedeutet in unserem Alltag. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt hinein. Wir haben vorhin schon ein bisschen ein Vorgespräch gehabt, wo wir gemerkt haben, boah, da gibt's ganz viel zu erzählen. Aber liebe Andrea, vielleicht magst du mal kurz dich vorstellen, aus welcher Ecke du kommst. Du hast selbst auch mit Online-Marketing zu tun gehabt, beziehungsweise auch noch immer zum Teil und bist aber jetzt im Sinne der Weiterbildung unterwegs. Also gerne mal so ein bisschen ein Bild von dir skizzieren, wen wir heute so bei uns haben.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Mein Hintergrund ist, ich komme ursprünglich auch aus dem Online-Marketing und habe viele Jahre lang auch in der Entwicklung von Apps und Websites gearbeitet, also technisches Projektmanagement auch gemacht. Also ich bin selbst keine Programmiererin, aber ich habe selbst digitale Produkte entwickelt sozusagen und jahrelang auch Werbekampagnen geplant und auch Content-Marketing-Entwicklung gemacht mit eben dem Ziel, dass Menschen Medien konsumieren, dass sie lang auf Webseiten bleiben, dass sie weiterlesen, dass sie Produkte kaufen oder dass sie für eine Organisation spenden. Mhm. Ja, und das habe ich ungefähr 10 Jahre gemacht in verschiedenen Bereichen für verschiedene Organisationen. Und im Zuge dieser Arbeit ist mir immer wieder aufgefallen oder klar geworden, dass sehr viele Menschen gar nicht so genau wissen, was sie da für Geräte verwenden, beziehungsweise was die alles können, was in Websites oder in sozialen Netzwerken eingebaut ist sozusagen, um Daten zu sammeln, was alles gesammelt wird, was damit möglich ist. Und aus diesen Erfahrungen heraus hat es bei mir im Kopf zu werken begonnen und das war sozusagen einer der Antriebspunkte, warum ich Smartphone-Coach gegründet habe.
Was macht man als Smartphone-Coach? Mit wem arbeitest du zusammen und was sind so die Themen, die du in diesem Coaching behandelst?
Ja, also die Themenbandbreite ist eine ganz große. Meine Hauptzielgruppe momentan sind Erwachsene über 35, die selbst aus ihrer eigenen Kindheit und Jugend keine Referenz mit smarten Geräten haben. Also die vielleicht Anfang 20 begonnen haben, Smartphones und andere Geräte zu verwenden. Das erste iPhone ist ja in Österreich 2008 auf den Markt gekommen. Und dann hat es ein paar Jahre gedauert, bis wir eine weite Verbreitung hatten. Also alle, die davor Kind und Jugendliche waren. Mhm. Und da konzentriere ich mich einerseits auf Eltern, um sie dabei zu unterstützen, ihre Kids da bei einer bewussten Nutzung zu unterstützen oder ihren Kindern zu lernen, wie man smarte Geräte bewusst und selbstbestimmt verwendet. Und andererseits mache ich sehr viel für Menschen, die mit Kindern, Jugendlichen und Familien arbeiten, Beratungsberufe, Psychotherapie, Psychologinnen. Mit dem Frankl-Zentrum in Wien arbeite ich zusammen. Zum Beispiel, Menschen, die sozusagen schon in einer Arbeitssituation sind und da Zusatzwissen brauchen, weil sie auch sehr stark merken, dass digitale Medien ein großes Thema geworden sind, mit dem wir einfach umgehen müssen.
Mhm. Ja, definitiv. Wie würdest du das jetzt einmal so ganz grob einmal beurteilen? Wir werden sicher noch in die Tiefe hineingehen.
Ja.
Aber wie lässt sich das Userverhalten heute beschreiben?
Das Userverhalten.
Das Userverhalten.
Von allen Usern.
Also grob. Ja, also mal grob. So grob, damit wir so ein bisschen mal hineingehen können in, wie sieht so heute die Situation aus? Was lässt sich so allgemein, welche Aussagen lassen sich dazu, was kann man dazu sagen?
Ja, also ich lasse jetzt außen vor, dass es natürlich Differenzierung gibt. Genau. Und natürlich gibt es Menschen, die mehr oder weniger nutzen oder weniger intensiv. Was wir aber sehr stark sehen seit einigen Jahren ist, dass das Smartphone und andere smarte Geräte wie Tablets zum Beispiel ganz stark Einzug gehalten haben. Über die letzten Jahre. Es war so ein bisschen, ein schleichender Prozess, habe ich manchmal das Gefühl. Also ich glaube, wir haben uns alle total gefreut, als die schlauen Geräte gekommen sind. Und super, es ist jetzt nicht mehr nur ein Telefon, sondern plötzlich gibt es da eine super Kamera, Internetzugang, mobiles Internet, tolle Services, Apps. Also wir haben eine ganz starke Weiterentwicklung gehabt an digitalen Hilfsmitteln für unseren Alltag, die ja auch wirklich super sind. Also wenn ich mir jetzt anschaue, was habe ich in meinem Handy alles drinnen, was ich nicht mehr missen möchte, was mir im Alltag hilft, organisatorisch, was mir Dinge erleichtert, auch, dass ich mir nicht alles merken muss.
Ja.
Da steckt schon ganz schön viel drinnen. Die andere Seite der Medaille ist natürlich, dass das in unseren Alltag ganz stark integriert ist als Ding, das immer dabei ist. Immer in Reichweite, also wir bevorzugt in der Hosentasche, in der Handtasche, gerne auch an so Schnüren als Handtasche selbst getragen. Und wenn man sich für sich selber mal so durchdenkt, wo verwende ich das überall, zu welchen Uhrzeiten, wie oft, wie oft nehme ich das in die Hand? Ich trage selber zum Beispiel gar keine Armbanduhr, ich schaue auch am Handy auf die Uhr. Mhm. Als Wecker, Wetter nachschauen, E-Mails checken, Nachrichten schreiben. Als Kontaktinstrument ist es natürlich ganz, ganz maßgeblich im Einsatz und auch sehr geschätzt und gibt uns auch Möglichkeiten, die es früher gar nie gab.
Ja.
Erst gestern habe ich ein Gespräch geführt mit einer Frau, die gesagt hat, es ist so toll, dass man so einfach rund um die Welt jederzeit in Kontakt sein kann. Mhm. Möglichkeiten, die es gar nicht gab vor 15, 20 Jahren. Ja.
Mm.
Also es hat sehr viele positive Seiten, aber auch sehr viel, wo es schon, wo wir merken, es hat einen sehr großen Teil unseres Alltags in Anspruch genommen und wo ich finde, man muss sich sehr genau anschauen, wo bestimmt man selbst die Nutzung und wann ist man schon in einer Nutzung drinnen, wo man sehr oft unterbrochen wird, wo es einfach man immer online und erreichbar ist. Da ist das Thema Abgrenzung zur Arbeit zum Beispiel.
Mm.
Nicht nur im Homeoffice, auch sozusagen wirklich in Freizeitzeiten. Ja. Also das würde ich von außen jetzt mal beobachten. Wenn ich jetzt auf eine jüngere Zielgruppe schaue, dann habe ich das ein paar Jahre, als ich gependelt bin von meinem Wohnort nach Wien, habe ich das im Zug beobachtet, wie sich da die Szene verändert hat.
Mm.
Da sieht man einfach eine halbe Stunde lang Menschen, wie sie Zug fahren und da wenn ich vor 8 Uhr früh fahre, sind sehr viele Schulkinder unterwegs und da hat man über die letzten Jahre gesehen, da ist wirklich die soziale Interaktion wurde ausgetauscht durch, jeder hat ein Gerät in der Hand und schaut.
Ja. Ja. Was macht das mit uns Menschen, wenn wir ständig die Möglichkeit haben, eigentlich online zu sein, wenn wir ständig abrufbereit sind quasi oder ständig auch wirklich mit dem Augen da drinnen sind, ja, in dem Gerät, ja, und weg auch von der Realität vielleicht, ja, also wirklich eben immer in dieser Online-Welt drinnen sind. Welchen Einfluss hat das auf uns als Mensch, wenn ich hier wirklich, ja, vielleicht von früh bis spät, ja, ich stehe auf, mein erster Blick geht ins Handy hinein, also ins Smartphone und mein letzter Blick am Tag und dazwischen waren vielleicht, ja, meine 12 Stunden vielleicht sogar,
ja,
wo ich kaum eine einzige Stunde hatte, wo ich mal nicht ins Handy geschaut habe. Also was macht das mit uns?
Ja, es macht mehrere Sachen mit uns. Es unterbricht uns untertags. Also wenn ich jetzt gerade einer Tätigkeit nachgehe und das Handy meldet sich von selbst durch einen Anruf, durch ein Geräusch, durch Vibrieren, durch Blinken, das zieht einmal meine Aufmerksamkeit an. Also die Aufmerksamkeit leidet und es verschlechtert sich unsere Konzentration. Wir wissen aus Studien, dass ein Handy, das in Blickweite liegt, und das muss dazu nicht mal eingeschaltet sein, einfach nur der Bildschirm, der kleiner, der da liegt, lenkt uns schon ab. Also wenn wir jetzt hier gemeinsam sitzen und ich platziere zwischen uns ein Handy gut sichtbar für uns beide, dann wurde schon nachgewiesen in Untersuchungen, dass sich dadurch bei uns beiden die Konzentration verschlechtert. Die Qualität unseres Gesprächs verschlechtert sich dadurch. Das heißt zum Beispiel Menschen, die sich zum Beispiel noch nicht so gut kennen, da wird weniger Vertrauen gebildet im Gespräch, als wenn wir beide wirklich konzentriert sind. Und würde ich jetzt in der Arbeit eine Leistung bringen müssen, eine Gehirnleistung, ja, irgendwas Anstrengendes, eine Aktivität machen, bei der ich nachdenken muss oder bei der ich wirklich eine Lernleistung vielleicht vorhabe, dann wird das verschlechtert durch ein Handy, das in der Nähe liegt. Gibt es eine Untersuchung? Eine Gruppe hat die Handys am Tisch, ausgeschaltet sogar. Eine Gruppe hat sie im Rucksack, aber in der Nähe. Und eine Gruppe hat sie außerhalb des Raumes. Und da sieht man die Abstufung für die Konzentration und für die Leistung. Am besten ist es, wenn das Handy überhaupt in einem anderen Raum ist. Mhm. Und ja, dann gibt es noch ein paar Sachen, die es mit uns macht. durch die Konzentration und die Aufmerksamkeit, das ist das eine. Das andere ist, die Kreativität wird eingeschränkt. Vielleicht für alle spannend, die in kreativen Berufen tätig sind. Unser Gehirn braucht, um gut kreativ sein zu können, wirklich viel Ruhe auch und Entspannungspausen. Und was mache ich jetzt, wenn ich am Handy bin? Entweder ich hole mir irgendwelche Informationen, nach denen ich gerade suche, oder ich spiele ein Spiel vielleicht, oder ich bewege mich in Netzwerken, wo ich Nachrichten bekomme, wo ich Inhalte konsumiere, viele Videos vielleicht. Was macht das mit unserem Gehirn? Es schickt uns Reize. Also wie alles, was ich auf einem Bildschirm sehe, ist erstmal ein bewegter Reiz, der in mein Gehirn reinkommt, und das Gehirn muss die auch irgendwie verarbeiten. Mhm. Und für die Verarbeitung brauchen wir Zeit. Und wenn wir die dem Gehirn nicht geben, dann stresst uns das. Also eins der größten Missverständnisse, das ganz oft auch laut ausgesprochen wird, so, ich chill jetzt mal am Handy, ich lege mich kurz auf meine Couch und dann, weiß ich nicht, swipe ich durch meinen Insta-Feed oder schaue mir ein paar Videos irgendwo anders an. Das ist in Wirklichkeit keine Ruhephase fürs Gehirn.
Ja. Wird wahrscheinlich auch oft dazu führen, dass man das schon so gewohnt ist, dass man eine Ruhephase vielleicht auch gar nicht mehr aushält, weil man ständig diesen Reiz gewohnt ist und sich wie leer fühlt vielleicht. Ja, also man sagt, wenn ich jetzt nichts tue, dann ist das ja kontraproduktiv, ne? Aber dabei passiert genau das Gegenteil. Ne?
Da sagst du was ganz Wichtiges. Wir gewöhnen uns natürlich an diese Art, uns zu beschäftigen. Wir gewöhnen uns die Langeweile ab. Wir gewöhnen uns ab, in Ruhe mit uns selbst, mit unseren eigenen Gedanken zu sein. Das wird dann mitunter als unangenehm sogar empfunden. Und es gibt auch Auswirkungen, die sind in der Gehirnchemie messbar. Ganz viele Dinge, die man auf einem Handy oder auf einem Tablet tut, führen dazu, dass das Gehirn Hormone ausschüttet, wie zum Beispiel Dopamin als Glückshormon, umgangssprachlich, Biologen sagen auch Motivationshormon. Also Dopamin führt dazu, dass wir weitermachen wollen oder dass wir motiviert sind, weiterzutun. Aber auch Adrenalin, wenn was spannend ist, oder auch Cortisol, wenn was stressig oder aufregend ist. Und das sind dann Hormone, die muss das Gehirn auch wieder abbauen und umwandeln. Und wenn wir nie Ruhephasen haben, dann fühlt sich das im Gehirn, kann sich das anfühlen wie hoher Druck, Leistungsdruck, Stress, Unruhe, führt mitunter zur Reizbarkeit auch. Also kennen wir vielleicht alle selber aus dem Arbeitsalltag, wenn wir heimkommen nach einem langen Bildschirmtag und es fühlt sich wirklich, das Gehirn, der Geist fühlt sich voll an. Man hat das Bedürfnis, runterzukommen, sagt man da, ja. Und das, ja. Dafür sollte man Pausen ohne Bildschirme machen, regelmäßig, als Ausgleich in auch einem hohen Ausmaß, wenn man viel Bildschirmarbeit macht, ja.
Ja. Was bedeutet das jetzt allerdings für einen Unternehmer, für jemanden, der auch seine Werbung vielleicht eben ausstrahlen möchte und sagt, ja, aber ich nutze ja genau dieses Verhalten, dass die Menschen viel auf den Social-Media-Plattformen unterwegs sind. Dadurch habe ich eben eine hohe Reichweite, dadurch kann ich eben meine Zielgruppe erreichen. Was bedeutet das dennoch im Umgang mit den Medien, dass man sagt, okay, ist es jetzt sinnvoll, sich nur auf Online-Medien zu fokussieren im Online-Marketing, oder ist es dann doch auch gut, dass man sagt, ja, auch hier die Zielgruppe bekommt vielleicht ein Bewusstsein mit dem Umgang mit eben Medien? braucht es eben die Diversität, mehr Omnichannels, dass man sagt, okay, da gibt es eben mehrere Möglichkeiten, wie ich mit meiner Zielgruppe interaktiv agieren kann. Wie gehe ich als Unternehmer mit diesem Bewusstsein um, dass ich weiß, eigentlich tue ich meiner Zielgruppe nichts Gutes damit, wenn ich ständig sie dazu bewege, also mit meinen Inhalten dann vielleicht auch, ja, dass sie ständig da sind. Also welche Gegenüberstellung gibt es da dazu? Wie würdest du meinen, wie ein guter Umgang da wäre, wenn ich ja mit dem Bewusstsein, ich mache Werbung, ja, wie kann ich das hier eigentlich so für mich auch einsetzen als Unternehmer, als Marketingverantwortlicher, dass ich dennoch einerseits zwar schon gesehen werde, aber eben auch vielleicht andere Medien auch für mich entdecke, dass ich einen guten Zugang zu meiner Zielgruppe eben finde. Ja.
Sehr spannende Frage. Mhm. Das geht ja schon in Richtung ethisches Marketing. Ja, also die Überlegung, wie gehe ich mit der Aufmerksamkeit meiner potenziellen Kundinnen um, nämlich wertschätzend und achtsam. Das ist natürlich eine ganz, ganz spannende Frage. Und ich gratuliere allen, die umsichtig genug sind und um auch diesen Teil ihrer Online-Werbung als potenziell beachtungswürdig festzustellen. Mhm. Ja. Ich glaube, dass das ein ganz interessantes Diskussionsthema wäre für ein größeres Panel, weil da ist dann wieder die Frage, wer ist wofür verantwortlich? Nutze ich nur eine Plattform? Eigenverantwortung der Konsumentinnen im bewussten Umgang? Klar, ich kann mir natürlich selbst als Unternehmerin überlegen, wo mache ich Werbung und in welchem Umfang? Ein Thema, das für mich selbst und auch für meine Jobs früher immer relevant war, wenn es darum ging, Omnichannel, ja oder nein, und wenn ja, wie, war auch tatsächlich immer in Kombination gedacht mit, wer hat eigentlich die Datenhoheit? Und das finde ich ein ganz wichtiges Thema, wenn man eben über Online-Werbung in Google Ads oder Meta-Werbe-Universum auf TikTok oder anderen Netzwerken nachdenkt, dass man immer mal schauen sollte, wer hat eigentlich die Datenhoheit, was habe ich einfach langfristig auch für Kontaktmöglichkeiten und wäre es nicht ratsam, ein Own-Channel aufzubauen, wie im Podcast zum Beispiel, in dem wir gerade sitzen, wo ich tatsächlich direkten Kontakt habe und auch mir selber aussuchen kann oder selber darauf achten kann, wie wird mit Daten umgegangen, einen direkten Kontakt-Channel zu haben, der nicht über einen Drittanbieter läuft und wo ich auch in Kontakt treten kann, ohne dass ich immer Geld bei den ganz Großen einwerfen muss, sozusagen. Ja. Also, und Media umsichtig aufbauen, glaube ich, ist immer eine gute Idee. Nicht nur wegen den Reizen in der Online-Werbung, sondern einfach auch, damit ich mein Business sichere. Das war bei mir immer ein großer Gedanke dahinter, ja.
Ja, spinn gerne den Gedanken mal weiter. Wie hast das du bei dir eben umgesetzt und dann Marketing oder vielleicht auch bei deinen Kunden? Welche Aspekte hast du hier hineingenommen, die relevant waren? Auch mit diesem Wissen, vielleicht jetzt mit diesem bewussteren Umgang, hat das damals schon Einfluss gehabt oder war das vielleicht noch ein Thema, wo du gesagt hast, na, das hat sich auch eben reingeschlichen wie das Smartphone?
Ja, bei meinen eigenen Channels, ich versuche einfach so wenig Daten wie möglich zu sammeln. Über meine Zielgruppen. Ich weiß, das ist natürlich im Online-Marketing bis zum gewissen Grad kontraproduktiv, weil es geht dann einfach nicht mehr alles. Aber der Online-Kurs für Eltern, den ich laufen habe, Smartphone Fit Family, man kann sich grundsätzlich nur mit E-Mail-Adresse anmelden und bezahlen und dann ist man drinnen. Ich nehme keine anderen Daten. Das sind Sachen, die habe ich mit mir selber ausgemacht. Habe ich mir gedacht, gut, so wenig wie möglich ist die Linie, die ich fahren möchte. Ich habe schon Auftritte in den sozialen Medien. Die sind relativ klein. Ich investiere da nicht allzu viel Arbeit, die richtig groß zu machen, weil ich merke, ich bin im deutschsprachigen Raum unterwegs und sehr viel in Österreich, in Ostösterreich. Und ich merke, dass ganz, ganz viel bei meinem Business viel besser funktioniert über direkte Empfehlungen. Und ich verwende die digitalen Medien ganz stark zur Unterstützung. Ich bin zum Beispiel sehr intensiv auf LinkedIn tätig und da viel vernetzt über Direktnachrichten. Ich pflege meine Website sehr intensiv, ganz seit dem Start. Also das habe ich sozusagen an Tag 1 gestartet, in einem Nachmittag kleine WordPress-Seite mal hingeschmissen sozusagen, damit es mal eine Präsenz gibt. Und Da schaue ich, dass ich da die Leute irgendwie hinbringe und ich bin auch per E-Mail viel in Kontakt. Also ich baue eine E-Mail-Liste auf, laufend, und schaue, dass die Leute da irgendwie direkt mit mir in Kontakt kommen über die E-Mail-Adresse. Ja. Ich biete auch persönliche Beratung an, aber meistens sehe ich dann, die Leute, die da landen, haben vorher schon Kontakt gehabt, entweder mit meinem E-Mail-Coaching, wo man sich anmelden kann, kostenlos, oder mit irgendeinem mit einer Präsenz in den Medien zum Beispiel. Ich hab ein großes Netzwerk, wo ich schaue, dass ich mit Menschen zusammenarbeite, die in ähnlichen Bereichen sind, wo man sich eben zum Beispiel im Podcast oder zum Gastbloggen oder in einer ähnlichen Form austauschen kann. Und da merke ich, das hat da in dem Bereich, in dem ich tätig bin, eine ganz, ganz gute Auswirkung auf die Vertrauensbildung, die ich brauche, damit mich einfach jemand anspricht zu diesen Themen. Ja, es ist ja doch, sind ja doch häufig Themen, da geht es in einer gewissen Form schon ins Privatleben.
Ja.
Wenn es darum geht, was hat man selber für eine Mediennutzung oder was gibt es vielleicht für Konflikte, oder wenn Organisationen eine Weiterbildung buchen oder Firmen einen Workshop haben wollen, dann man braucht einfach auch ein bisschen da Material, wo man sich reinfinden kann, und das funktioniert über die Kanäle ganz gut, ja. Aber ohne Social Media geht es natürlich gar nicht. Man muss auffindbar sein. Ich weiß, dass viele Menschen die Kanäle so verwenden, wie wir früher eigentlich Google verwendet haben, ja, also Insta-Suche und so. Das ist ganz wichtig. Das heißt, das muss trotzdem einfach immer gut gepflegt sein. Da müssen die richtigen Sachen drauf sein. Da muss regelmäßig was passieren. Ja, ja, klar.
Ja, sehr spannend, auch den Einblick. Also man hat das Gefühl, das ist sehr authentisch auf jeden Fall. Wenn man eben schon dieses Thema mit Smartphone-Coaching angeht, dann dementsprechend auch hier gewisse Werte auch zu vertreten in seinem Online-Marketing, macht hier sicher Sinn. Ja.
Ich versuche es zumindest. Ja. Das ist natürlich auch eine Sache, die sich in der Arbeit auch mitentwickelt und weiterentwickelt, und ich probiere auch ganz viele Sachen aus. Ich hoffe, dass ich, ich bin immer so im Zwiespalt, was ist notwendig fürs Business und wo ist so die Gratwanderung, dass man sozusagen die Aufmerksamkeit wertschätzt und den Leuten nicht auf den Geist geht mit was sie nie bestellt haben.
Ja, voll. Wobei mir würden da sofort sehr geniale Werbeanzeigen einfallen zu dem Thema, weil man natürlich dann, wie so erwischt, ne? Schon wieder zu lange am Smartphone. Ja. Also kann man natürlich tolle Sachen auch machen. Ja.
Das ist eben ein interessanter Effekt. Jedes Mal, wenn ich groß in den Medien bin, hat es kaum einen Effekt auf eine direkte Auswirkung. Ich glaube, das liegt daran, dass die Leute sich dann so ein bisschen erwischt fühlen und das Handy sofort weg legen.
Ja.
Also mein größtes Interview letztes Jahr in der ORF Doc 1, nicht ohne mein Handy. Ich hatte während dieser Sendung exakt null Zugriffe. Weil es war so, du sitzt gerade vorm Fernseher, auch noch mit dem Handy.
Legen wir es doch mal weg.
Legen wir es gleich mal alle weg, genau.
Ja, das ist dann wieder kontraproduktiv für dein Business.
Eher Longtail dann.
Ja, spannende Aspekte auf jeden Fall. Was mich jetzt noch interessieren würde, weil du es auch angesprochen hast, den Umgang mit Kindern und Smartphones und vor allem auch, also diese verschiedensten Sichtweisen. Einerseits hast du die Perspektive des Kindes, wie es mit dem Smartphone wahrscheinlich auch eher unbewusst umgeht. Und dann hast du die Perspektive wahrscheinlich von Eltern, die natürlich einen ganz anderen Blick auf diese Situation oft haben. Ja. Wie würdest du hier diese Einschätzung geben, wie ein sinnvoller Umgang mit dem Smartphone oder generell auch anderen Geräten sein kann für Kinder? Weil es ist ja auch nicht wegzudenken. Also man kann ja nicht sagen, gar nicht ist auch wahrscheinlich nicht die Lösung. Was würdest du da empfehlen, beziehungsweise was kristallisiert sich heraus immer wieder für Themen, die du aus deinem Coaching kennst, wo eben ganz viele Fragezeichen sind oder Unsicherheiten da sind? Mal dazu ein paar Einblicke.
Jetzt hast du was angesprochen, Fragezeichen und Unsicherheiten. Mhm. Es gibt unzählige, und auch ganz richtig ist und auch mein Ausgangspunkt bei allen Beratungen und bei allen Arbeiten ist, die Geräte sind da, sie bleiben, sie werden nicht weggehen, und wir müssen irgendwie damit umgehen lernen, für uns selbst und auch in der Begleitung von Kindern und Jugendlichen, in einer möglichst kompetenten Begleitung, ohne dass es negative Auswirkungen hat auf die Entwicklung und auf unsere Gesellschaft, sage ich jetzt mal, ganz salopp so. Ja, was auf jeden Fall unterschätzt wird, ist die Anziehungskraft, die es auf Kinder hat. Und Anziehungskraft ist jetzt nicht ganz das richtige Wort, sondern die Auswirkungen, die es hat, dass die Anziehungskraft sehr hoch ist, wissen wir.
Mm.
Ja, also das ist einfach, sind saugut gemachte Geräte, super schönes Design, blinkt bunt, bewegt sich. Darauf ist unser Gehirn einfach eingestellt. Das lieben wir, da schauen wir gerne hin. Und das ist bei Kindern noch ein bisschen eine schwere Problematik, weil das Gehirn ist noch nicht genug ausgebildet, um dem selbst zu widerstehen. Das heißt, bei Kindern müssen wir tatsächlich stark regulierend eingreifen, weil, und das wissen wir aus verschiedensten Studien, egal ob man aus der Neurobiologie kommt oder aus der Verhaltensforschung, Kinder können diesen Bildschirmen nicht widerstehen. Das, was wir seit Jahrzehnten kennen vom Fernsehen, die hypnotisierten Blicke vor dem leuchtenden Bildschirm, das ist einfach um ein paar Stufen noch härter bei den smarten Geräten, die Videos können. Ja, ja. Das ist das eine. Und alle Themen, die sich da besprechen lassen, kann ich dir für Kinder und für Erwachsene aber gleichermaßen präsentieren, je nachdem, wie du möchtest. Ja. Bei den Kindern sehen wir seit ein paar Jahren in Studien auch, dass es tatsächlich einen negativen Einfluss auf die Gehirnentwicklung hat und auch Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung haben kann. Also wenn du dich umschaust auf der Straße und da vielleicht schon ganz kleine Kinder siehst, die auch so mit Bildschirmen beruhigt werden, wenn es gerade stressig ist oder wenn es laut wird und dann unangenehm ist und hier ist schnell das Handy oder Tablet, schau mal kurz ein Video, dann ist gleich wieder ruhig, dann haben wir es alle entspannter hier, ja. Da sieht man tatsächlich, dass Kinder, bei denen das häufig passiert, in der frühen Kindheit später Schwierigkeiten haben, mit ihren Emotionen umzugehen. Und ich habe jetzt auch kürzlich angefangen vorzutragen in einem Zentrum in Wien, das junge Eltern begleitet und auch Schwangere und Mütter über die Geburt. Da gibt es das Thema Babys und digitale Medien. Und da geht es dann darum, wie verhalte ich mich selber mit meinem Gerät vor dem Kind und was hat es für Auswirkungen. Verzögerte Sprachentwicklung bei kleinen Kindern zum Beispiel in der Familie, die Kommunikation verändert sich. Das kleine Kind bekommt nicht die Aufmerksamkeit, die es braucht. Die Anzahl der Reize, von denen ganz kleine Kinder lernen, also schauen, reagieren, lachen, Ansprache und so weiter, das alles sinkt total runter, wenn die Eltern im gleichen Raum wie das Kind sind und dabei viel am Handy sind, viel am Tablet sind, der Fernseher immer läuft zum Beispiel. Ja.
Mhm.
Da haben wir ganz große Aufgaben.
Ja, definitiv. Ja. Also ich kann das selber aus dem, was man miterlebt, hat man sofort einige Bilder im Kopf. Mhm. Also ich glaube, das kleinste Kind, was ich gesehen habe, war wirklich ein Baby bis wirklich Kleinkind im Kinderwagen noch, was das Handy in die Hand gedrückt bekommen hat, im Geschäft, weil es eben dann zum Weinen begonnen hat. Also ich glaube, jeder kennt mittlerweile solche Situationen. Wie führt man denn jetzt eben ein Kleinkind-Kind in dieses Thema hinein, in einen umsichtigen Umgang? Und was muss ich als Erwachsener, als Mutter oder Vater oder vielleicht auch Oma, Opa, ja, Umgebung, ja, wie groß ist der Einfluss vom Außen, ja, was gibt es hier zu beachten?
Ja, also Kleinkinder gar nicht am besten, Babys und Kleinkinder. Es gibt im deutschsprachigen Raum eine Initiative, die heißt Bildschirmfrei bis 3. Das ist tatsächlich auch die Empfehlung von Kinder- und Jugendärzten. Die sagen am besten, wenn es irgendwie machbar ist, bis zum dritten Lebensjahr gar keine Bildschirme und gar keine Medien, die sehr starke Reize irgendwie schicken. Und danach, ich sage jetzt mal, was so die ärztlichen Empfehlungen sind, weil ich sage das jetzt immer dazu, weil es ist bei ganz vielen Leuten einfach total weit weg von der Lebensrealität. Wenn manche schon erzählen, dass im Kindergarten schon manchmal das Tablet rausgeholt wird und schon ab der Volksschule gibt es Geräte in der Klasse und dann kriegen alle ein Handy und dann ist man vielleicht in einer Schul- oder in einer Laptop- oder Tablet-Klasse, dann weiß ich, ich brauche den Eltern diese Empfehlungen gar nicht so ans Herz legen, weil das Einzige, wozu das führt, ist, man hat da ein schlechtes Gewissen, weil man kann es eh nicht erfüllen. Aber die Empfehlung ist einfach so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Und ärztliche Empfehlungen sind für Kinder bis 9 Jahre maximal eine halbe Stunde pro Tag und kein unbegleiteter Internet. Konsum auf ungeschützten Geräten. Und dann so ab dem 10., 11. Lebensjahr für Jugendliche nicht mehr als eine Stunde pro Tag. Und da müssen wir jetzt beide lachen, wenn wir diese Empfehlung hören, weil viele Kinder haben das schon vor der Schule oder nach der Schule einfach mit den Bildschirmzeiten.
Ja.
Ich treffe dann auch Lehrer, die sagen, was, aber die Bildschirmzeit, die empfohlene, die gilt ja nicht für die Schule. Sag ich dann, aha, warum nicht? Das ist kein Bildschirm, wenn das Handy in der Klasse, ja tatsächlich stehen wir da vor Herausforderungen, wo wir mit unserer Bereitschaft, die Technik in den Alltag zu integrieren, jetzt gerade nicht zurechtkommen mit dem, was da eigentlich dazu empfohlen wird.
Ja, das sind große Sprünge dazwischen. Ja, also die Kluft ist ganz schön groß. Ja, wie würde jetzt im Idealfall ein Szenario aussehen, wo ich sage, ich begleite eben, also mit dem Wissen jetzt, dass das eigentlich fast unrealistisch ist zu dem, was empfohlen wird. Ja. Mit diesem Wissen, wie begleite ich eben ein Kind, einen Jugendlichen durch diese Zeit? Ja, was für Empfehlungen kann man da mitgeben, wo man eben trotzdem irgendwie mithalten kann, aber trotzdem auch so, dass man eben Bewusstsein hat und irgendwie, weil es geht ja auch schon noch ein bisschen darum, wie fühlen sich ja die Menschen damit, weil eben, du hast es angesprochen, man kann Erwartungen dann nicht erfüllen, man hat ein schlechtes Gewissen, man bekommt dort viele Tipps von außen dann auch. Ja? Es ist ja ganz viel Meinung, was dann herrscht. Ja?
Und schlechtes Gewissen ist ein ganz gutes Stichwort, da hake ich jetzt ein, dass du das gesagt hast. Das ist ein Tipp, den ich immer ganz gut finde, wenn man drüber nachdenkt, was man erlaubt und was man verbietet. Schlechtes Gewissen nicht mit einem schlechten Gefühl zu verwechseln. Es gibt ganz, ganz viele Gründe, wirklich gute Gründe, um die Geräte stark zu regulieren, wenn wir wissen, was es für einen Einfluss auf die Gesundheit hat, auf die Entwicklung, auf das Lernen, auf die Konzentration, auf die Kreativität, auf das Sozialverhalten und so weiter. Also ich kann dir ganz viele Wofürs geben, wo ich sage, ja, wenn ich dir das alles erzähle, dann sagst du nachher, ich möchte, dass mein Kind andere Sachen macht und ich möchte auch selbst meine Zeit bis zum gewissen Grad anders verbringen. Und wenn du dich selbst mal nicht auf die Geräte konzentrierst, sondern sagst, was ist mir in meinem Alltag wichtig? Was ist mir im Zusammensein wichtig, in meiner Partnerschaft, in meiner Familie, im Umgang mit meinen Kindern? Was macht mir Sorgen, wenn die diese Geräte verwenden? Oder was sind Auswirkungen, die mir nicht gefallen? Aber auch, was finde ich gut? Was sind die Sachen, die bleiben dürfen, die positiv sind? Wo wir es aufnehmen in unser Leben und sagen, ja, diesen Platz gebe ich ihm, aber diesen Platz vielleicht nicht. Ja. Und wenn man es von der Richtung andenkt, dann findest du ganz viele Gründe, warum du das so machen wirst und warum du dich dann anders entscheidest in der Situation. Das bedeutet aber gleichzeitig nicht, dass du immer ein gutes Gefühl haben wirst dabei, weil du verbietest dann längeres Computerspielen, du regulierst den Zugang zu den Geräten, du sagst, du hast es nicht immer in der Hosentasche, sondern wir haben vielleicht in der Küche einen Handyparkplatz, wo alle Geräte angesteckt werden und wenn Zeit dafür ist, kannst du es dort wegnehmen und nach der Zeit kannst du es dort wieder hingeben. Du machst vielleicht das Schlafzimmer zur bildschirmfreien Zone überhaupt oder du machst in der Familie eine Vereinbarung, wenn wir gemeinsam essen, wenn wir beisammen sind, wenn wir gemeinsam Zeit verbringen, dann sind unsere Geräte nicht immer dabei, nicht sichtbar. Was ganz vielen Familien auch super hilft, sind zum Beispiel komplett bildschirmfreie Tage. Also da beliebt ist zum Beispiel der bildschirmfreie Sonntag.
Ja.
Das muss aber dann für alle gelten. Mhm. Also wenn so Vereinbarungen gemacht werden, viele denken auch immer aus der Perspektive, was soll mein Kind nicht? Mhm. Aber ab der Geburt ist man zuerst mal selber ein paar Jahre das Vorbild. Und wenn die Kinder starten mit dem ersten Handy, mit 9, 10, 11 Jahren momentan hauptsächlich, dann haben die schon 8 Jahre lang, 9 Jahre lang beobachtet, wie zu Hause ihre nähersten Vorbilder damit umgehen.
Ja.
Und das ist der Startpunkt. Also man startet gar nicht bei null.
Ja.
Und sich selber überlegen, im positiven Sinne, wie möchte man das Leben gestalten? Und dann auch ein bisschen zu schauen, wie tun wir eigentlich? Wie viele Geräte haben wir zu Hause? Wo sind die überall? Sind die immer erreichbar? Ist das WLAN immer an? Wie mache ich mein Homeoffice zu Hause? Habe ich mein Berufsleben und mein Privatleben voneinander abgegrenzt? Schalte ich mein Handy manchmal aus? Wie sieht eigentlich mein Kind mein Geräteleben schon seit Jahren? Ja. über solche Fragen kann man sich ganz gut nähern in ein paar Schritten. Und dann merke ich, dass viele recht schnell dort sind, wo sie hinwollen.
Aber das muss man meistens einmal durch diese Phase, wo es eben ungut wird.
Heißt nicht, dass es einfach ist.
Ja.
Heißt nicht, dass es nicht anstrengend wird.
Ja, ich kann mir das gut vorstellen, weil natürlich jetzt eben, wir haben darüber gesprochen, diese Geräte und was man da erlebt und sieht und diese vielleicht auch Gaming-Welt, wo man dann woanders drin ist, vermittelt einem ja auch ein gutes Gefühl. Und jetzt hat man aber genau diesen Aspekt drinnen von wegen, ja, aber dieses gute Gefühl zu anderen Dingen kommt ja dann erst wesentlich später wieder, wenn man sich distanziert, ist es aber erst einmal ein Abbruch dessen, was ja eigentlich gut ist oder scheinbar gut ist. Ja.
Wenn man schon starke Angewohnheiten hat, also was ich auf jeden Fall empfehle, ist, dass man bei jüngeren Kindern auf jeden Fall stark alle Interessen fördert, die nicht mit Bildschirmen zu tun haben. Also Kinder, die schon ganz starke eigene Interessen haben, Kinder, die viel Bewegung machen, die vielleicht in Sportvereinen sind. Ja. Mhm. Alle Tätigkeiten, bei denen man normalerweise überhaupt kein Gerät in der Hand haben kann, im besten Fall. Ja. Alles sowas zu fördern, ist auf jeden Fall hilfreich, weil dann kommt man gar nicht in die Situation, dass man so einen Alltag hat, der von Computerspielen zum Beispiel komplett beherrscht ist. Und dann gibt man die Bildschirme weg und es fehlen auch überhaupt die Ideen. Was soll ich jetzt machen? Was gibt's überhaupt für andere Möglichkeiten? Mir macht gar nichts anderes mehr Spaß. Mhm. Das hängt auch ein bisschen zusammen mit dem Dopamin im Gehirn. Mhm. Kinder, die ganz viel spielen, haben schon so hohe Dopamin-Level mitunter, dass das wirklich eine längere Zeit mal ohne Spiele bräuchte, um auf einen normalen Level wieder runterzukommen. Ja. Was ich aber auch empfehlen kann mit Computerspielen ist, wenn das wichtig ist und wenn es was ist, was viel Spaß macht, dem auch tatsächlich auf eine positive Art einen Platz zu geben.
Mhm.
Also mal einen Schritt wegzukommen von diesem, du spielst schon wieder, die Bildschirmzeit ist zu lang, warum immer noch, hast du schon alles andere gemacht und so weiter, sondern zu sagen, was spielst du da? Was ist das für ein Spiel? Mhm. Figuren, welche Charaktere, Avatare, was kann man sich da aussuchen, was gefällt dir gut dran, sag mal her, mal eine Runde mitspielen, sich das genau zeigen lassen und das ist ganz spannend, das erlebe ich oft bei Eltern, die das erste Mal machen, die haben dann das erste positive gemeinsame Erlebnis mit dem Medium und dem Kind und man schafft dadurch aber oft erst die Vertrauens- und Gesprächsbasis, um überhaupt zu regulieren, weil ein Kind, das sozusagen immer das alles verboten bekommt und die Eltern sagen, ja, das ist mir alles, das ganze digitale Zeug, jetzt muss ich mich darum auch noch kümmern und ich kenne mich da auch nicht aus. Mein Kind weiß auch schon viel mehr als ich, die beherrschen das alle aus dem kleinen Finger. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ja, sicher. Wie will ich dann auf Augenhöhe eine Vereinbarung treffen?
Ja.
Der 13-, 14-Jährige sagt dann, was erzählst du mir überhaupt? Kennst dich überhaupt nicht aus?
Ja.
Weißt du überhaupt nicht, was ich da mache? Ich habe eine Kundin gehabt, eine Mutter mit einer 12-jährigen Tochter, die auf Snapchat schon war und gerne auf Instagram wollte. Die Tochter sagt, Mama, du bist so oldschool, du weißt überhaupt nicht, worum es da geht. Ja, dann hat die Mama zu snappen begonnen und hat sich das von ihrer Tochter erklären lassen.
Ja.
Und der erste Effekt war, es war gleich mal ein bisschen weniger interessant, weil wenn die Mama das jetzt auch macht. Genau. Oder andersrum, viele Kinder finden es dann auch super und erklären sie ihren Eltern gerne und dann löse ich diese Situation auf, dass ich sage, meine Kinder wissen alles und ich weiß nichts. Ja, super, perfekt, lass es dir von ihnen erklären.
Ja, also es gibt ganz viele Lösungsmöglichkeiten.
Ja.
Die Frage ist immer nur, wie. Jetzt möchte ich noch in einen anderen Bereich springen, ein großer Sprung ist von den Kinderthemen, sage ich mal, hin zur Arbeitswelt.
Ja.
Jetzt haben wir natürlich Berufe auch, wo man sehr eingebunden ist, eben in die Medien, in Social Media, also auch nur uns anschauen, ne, mit Online-Marketing bist du komplett drinnen.
Ja.
Wie kann man hier einen bewussteren Umgang schaffen? Im Alltag speziell, weil natürlich man verbringt ganz viel Bildschirmzeit, sei es eben am Computer, weil ich meine Projekte manage oder weil ich eben interaktiv auf Social Media mit potenziellen Kunden vielleicht in Kontakt trete. Man hat eine große Zeit, dessen verbringt man natürlich eben in diesen sozialen Medien oder eben am Computer.
Ja.
Wie kann man hier, ich sage mal, vernünftig damit umgehen, lernen, hier auch auf sich zu schauen, ja, und zu schauen, okay, was brauche ich jetzt für mich in meinem Alltag,
ja,
um einen anderen Umgang damit zu pflegen? Braucht es das überhaupt? Oder, ja, ist es etwas, wo wir uns ganz schwer tun damit, weil ja auch unsere Arbeitsleistung und unsere Ergebnisse dranhängen?
Das braucht es auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen Firmen, wenn wir jetzt auch uns kurz zurückerinnern an die ein bisschen schnelle Digitalisierung, bei denen, die es noch nicht waren über die Corona-Zeit, ich glaube, es ist ein bisschen hinten angestellt worden. Also es gab schon viel neue Tools zu lernen und viele neue Möglichkeiten, mit denen wir jetzt arbeiten können. Und über viel Homeoffice freuen sich auch alle sehr. Mhm. Und ich glaube, viele Firmen haben intensiv geschult, was jetzt die Nutzung angeht oder den Gebrauch der Dinge im Alltag. Aber was ganz viele Firmen nicht gemacht haben, ist sich dann anzuschauen, was macht das eigentlich mit unserem Arbeitsalltag? Und gibt es irgendeine Art von How-to oder so einen, ich weiß nicht, so eine gemeinsame Vereinbarung, wie wir damit tun, mhm, von früh bis spät? Weil früher hatte ich vielleicht nur mein E-Mail-Postfach und das hatte ich vielleicht auch auf meinem Diensthandy drauf. Das war so der Klassiker, denke ich. Und dann plötzlich habe ich ein Teams oder habe ein Slack oder habe verschiedene Channels und habe nicht nur E-Mails, sondern auch Chat-Nachrichten und noch Gruppen und noch, viele verschiedene Wege, über die ich nicht nur kommunizieren kann, sondern die sich andersrum auch wieder bemerkbar machen. Mhm. Das ganze Thema Notifications, was ist aktiv und was nicht? Lasse ich mich unterbrechen oder darf ich das ausschalten? Ja, das sind in ganz vielen Unternehmen ganz unausgesprochene Dinge. Man hat das bekommen, also verwendet man das und es gibt aber keine Vorgabe, sondern die Führungskraft, ja, lebt das vor. Oder das Unternehmen kann irgendwie regulieren und sagen, ja, gut, diese Möglichkeiten haben wir jetzt, aber uns ist auch wichtig, dass ihr gute Konzentrationsphasen habt, dass ihr nicht dauernd unterbrochen werdet. Wir möchten nicht, dass in Terminen immer die Handys am Tisch liegen und wenn ich kurz abschweife gedanklich, skimme ich durch meine E-Mails, während jemand anderer gerade spricht. Also nicht nur unhöflich, sondern, ja, auch, ich sag mal, von der Produktivität und womit wir unsere auch teure Zeit verbringen, da ganz klaren Fokus reinzubringen, Vorgaben zu machen, fände ich eine ganz, ganz wichtige Sache. Und ich glaube, da müssen die Firmen selbst den ersten Schritt. Ich kann es selber als Führungskraft machen. Ich habe das auch in meinem letzten Team sehr aktiv gemacht. Pausen vorleben, den Leuten sagen, wenn du Fokuszeit brauchst, ja, du darfst dein Outlook auch mal 3 Stunden abdrehen. Reaktionszeiten, dass man sich nicht angewöhnt, dass jede Chat-Nachricht sofort beantwortet werden muss. Jedes E-Mail innerhalb von einer Stunde oder ein paar Minuten beantwortet, ja, werden muss. Ja, auch So Tätigkeiten wie dauernd seinen Posteingang checken, dauernd die Nachrichten checken, das ist auch was wir uns total angewöhnen. Mhm. Das stresst uns natürlich und für mich persönlich auch zu merken, wann habe ich intensive Phasen und wie plane ich mir Ruhezeiten ein untertags. Mhm. Also auch die Möglichkeiten, die uns diese ganzen Tools bieten, Ruhemodus, Status ändern, ausschalten, ja, Notifications bearbeiten, aber auch zum Beispiel ganz klassisch den Outlook oder Google-Kalender dazu zu verwenden, eine fixe Mittagspause einzuplanen, egal ob ich da was esse oder nicht, aber Pausen einplanen, regelmäßig aufstehen vom Bildschirm, vielleicht sich eine Schreibtischsituation zu schaffen, wo man auch in die Ferne schauen kann, wichtig für die Augen, für kreative Jobs nochmal anders. Die beste Empfehlung, die man sich vornehmen kann, wenn man richtig kreativ sein möchte, ist vorher mindestens eine Viertelstunde totale Langeweile. Und Langeweile heißt nichts tun. Hinsetzen, ins Nahenkastel schauen, aus dem Fenster schauen, nicht aufs Handy, nicht in TikTok, nicht E-Mails checken oder irgendwas, nicht Podcast hören, nicht gar nichts. Mhm. Einfach Langeweile wieder ein bisschen zurückholen. Das würde uns allen ganz gut tun. Und ich glaube, es würde den gefühlten Stress in unserem schnellen Leben auch reduzieren.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja eben, wir sind ja in einer sehr schnellen Wandel eigentlich hineingekommen mit der Digitalisierung, ja, dass eben die Schnelllebigkeit extremst zugenommen hat und damit natürlich Herausforderungen entstanden sind, wie komme ich aus dem auch wieder raus, weil dann eben sehr schnell alles ja. in so einem Radl ist und irgendwie,
klar. ja. Muss man aber auch besprechen und muss man auch dezidiert ausmachen. Also, also ich glaube, es ist niemals in irgendeinem Arbeitsvertrag drinnen gestanden, du musst am Weg zum Bus in der Früh das erste Mal deine E-Mails checken, sondern ja. das sind Sachen, die machen wir, weil es geht
ja.
und weil wir es uns ja. angewöhnt haben. Und wir haben in Österreich, was Arbeitszeiten und Ruhezeiten betrifft, eigentlich ziemlich gute Gesetze. Mhm. Also die Ruhezeit mhm. zwischen zwei Arbeitstagen ist sehr klar geregelt mhm. und auch die ununterbrochene Wochenendruhe. Mhm. Ich weiß es genauer, weil ich habe gerade für meine Studis an der FH Wien auch Wahlfach psychische Gesundheit am Arbeitsplatz mhm. Entwickelt. Und da reden wir über solche Themen. Das sind teilweise Themen, die wir uns selbst mit nach Hause genommen haben. Ja. Homeoffice ist super, aber wenn ich am Abend meinen Laptop nicht zumache, und bei mir heißt mittlerweile zumachen, ich klappe zu, ich fahre runter, ganz ausschalten, mhm. Kabel abstecken und zusammenrollen und das Ding wirklich in eine Ecke legen. Mhm. Und wenn ich jetzt aber zu Hause eine Nutzung habe, wo ich, ja, untertags arbeite ich, am Abend schaue ich hier auf dem gleichen Gerät Netflix, dann muss ich schon das Gerät einfach anders bedienen, dass ja. ich nicht dauernd wieder angebiept werde von der Arbeit.
Ja.
Schwierig.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich vor allem in Berufen, wo ich mir denke, ja. Man hat vielleicht flexible Arbeitszeiten ja. und man ist da vielleicht eben in den digitalen Medien unterwegs. Ja.
ja.
Also wo das so eine Normalität auch hat. Ja. Also es gibt ja unterschiedliche Bürotätigkeiten ja. Oder Möglichkeiten, mit dem Computer zu arbeiten.
Ja.
Also das ist ja ganz unterschiedlich, ob ich jetzt als Ordinationsassistenz hier mit meinem CRM und sonstigem Pipapo mhm. arbeite oder habe ich eben eine Agentur, wo ich ständig in diversen Accounts von Kunden bin und analytisch ja. denken muss
ja.
und da ständig überprüfen muss oder bin ja. ich an der Börse, ja, also das ist ja ganz unterschiedlich.
Die Arbeit in Echtzeit
ja.
ist etwas, das ja. gab es früher nicht und das birgt ein paar Herausforderungen,
mhm.
genau wie du sagst, man muss Dinge beobachten, man muss auch reaktiv
mhm.
dahinter sein, hinter manchen Sachen und auch überhaupt die ganze Flexibilität, das klingt im ersten Moment immer so gut, aber
ja.
das hat ganz viele Entscheidungen zu unserem Tag hinzugefügt und sich dauernd über solche Sachen Gedanken zu machen und auch entscheiden zu müssen, das ist auch anstrengend.
Ja.
Und das blockiert uns auch einen Teil von unserem freien Gehirn und macht uns auch müde und führt auch zu Stress.
Mhm.
Als wenn ich einfach weiß, ich mache die Tür hinter mir zu und das Büro bleibt jetzt dort.
Ja.
Und ich kann nicht kontaktiert werden.
Ja.
Aber das ist nicht mehr so. Und deshalb müssen wir da selbst da eingreifen
ja.
und das für uns so einrichten, wie es gut ist.
Mhm.
Ja.
ja, voll. Abschließend vielleicht noch, wohin geht die Reise? Also wie siehst du das in der Zukunft?
Oh.
Ja, das ist ja. ein gewagter Blick, ist immer schwierig,
ja.
aber das ist ja nur eine Sichtweise, die man haben kann, wie man das selbst eben aus seinem Bild so einschätzen würde.
Ja.
Und gerade wenn man jetzt eben sagt, es wird immer alles mehr, ne? Also man hat mehr Geräte. Es ist natürlich mhm. das Thema KI ist natürlich auch,
ja.
Passiert ganz viel jetzt
ja.
auch, ja. Wohin würdest du sagen, wäre die Reise, die du einschätzen würdest, wohin es sich entwickelt aktuell? Und was wäre aber eine Reise, wie sie für uns gesund wäre?
Also an der Stelle auch mal echt ein großes Danke, dass ihr diesem Thema einen Platz gibt hier, weil das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt für die Zukunftsentwicklung auch. Es muss einfach darüber gesprochen werden und wir müssen uns so damit auseinandersetzen, dass wir eben die Zukunft da positiv gestalten werden. Wir sind dem Ganzen nicht ausgeliefert.
Mhm.
Ich kann mir immer anschauen, gut, das gibt's alles, aber ich entscheide selbst. Ich bin ein Mensch, der ein Gehirn hat und sich selbst frei entscheiden kann. Ich kann entscheiden, wie führe ich meine Firma, wie richte ich mir mein Privatleben ein. Niemand sagt mir, ich muss zwei Handys immer in der Hosentasche haben und darf die niemals ausschalten. Ja?
Mhm.
Und ich glaube, wir haben es selber in der Hand, wie sich die Zukunft da entwickelt, bis zu einem gewissen Grad. Ich sehe auch, zum Glück, seit ich in dem Bereich tätig bin und seit ich mich wirklich stark damit beschäftige und ich setze mich auch stark dafür ein, dass das Thema öfter platziert wird, dass mehr Wissen da in Umlauf kommt. Ich sehe auch, dass es wirklich auch schon häufiger besprochen wird. Man hat das Gefühl, alle zwei Wochen kommt irgendwie eine neue Studie raus, wir erfahren mehr. Es wird im öffentlichen Diskurs ist es stärker drinnen. Also da habe ich wirklich das Zukunftsbild, dass wir es schaffen, da auch gute Wege zu entwickeln. Ich glaube, wir sind auch auf einem Weg, der früher oder später, ich hoffe früher, aber ich fürchte später, Regulative für Kinder und Jugendliche stärker beinhaltet. In manchen europäischen Ländern sehen wir da schon Versuche, in Irland, in Spanien, also da wirklich tatsächlich in Schulen auch stark zu regulieren und das nicht den Schulen zu überlassen oder einzelnen Direktorinnen und Direktoren. Ja. Das glaube ich, da wird es eine Weiterentwicklung noch geben. Und ja, für den ganzen Business-Bereich wünsche ich mir, dass wir dieses Wissen, das wir schon haben, da auch anwenden und dass sozusagen das Wohlbefinden und die psychische Gesundheit der Mitarbeiter einen höheren Stellenwert kriegt und das auch einfließt in die Führungsarbeit, in die Gestaltung, dass wir aktiv anfangen zu sagen, okay, ich schalte jetzt aus. Ja. Ich gehe jetzt in den Wald, ich bin die nächsten zwei Stunden nicht erreichbar. So, dass es einfach urnormal wird, sowas zu sagen.
Mhm.
Ja. Ja. Und wir uns auch Sachen besprechen trauen, mit Kunden zum Beispiel, ja, oder mit Auftraggebern, dass wir sagen, gut, wir betreuen euren Account, aber wenn eine Stunde mal nichts ist, kann es auch mal so sein. Ja.
Ja.
Das sind, glaube ich, Themen, die man sich noch genauer anschauen kann. Da steckt viel drin.
Definitiv, ja. Vor allem eben das Bewusstsein für zwei Seiten oder sogar noch mehr Seiten. Ja, das ist ja immer die unterschiedliche Perspektive, ja, nur weil es jetzt da, ich sage mal, ein Unternehmen festlegt. Bei uns ist das jetzt so, dass wir das einführen mit, weiß ich nicht, da gibt es gewisse Pausen und da legen jetzt alle die Handys weg und sonst was. Ja. Muss natürlich der Kunde auch akzeptieren können. Und dann ist er wieder, drehen wir uns wieder im Kreis zum Thema Marketing. Wer ist mein Zielkunde?
Er macht so eine Tonbandansprache. Hallo, Sie erreichen uns in unserer bildschirmfreien Pause.
Ja, genau.
Ich spreche euch das, wenn ihr wollt.
Ja, unbedingt. Ja. Liebe Andrea, es war mir eine Freude, dass du heute da warst und wir diese Themen ein bisschen beleuchten durften und hier Bewusstsein reinbringen durften.
Danke.
Ja, ich sag danke und ja, jetzt schalten wir den Bildschirm mal aus, hätte ich gesagt.
Machen wir das.
Das war der SMAC-Podcast. Online-Marketing zum Selbermachen. Wenn dir unsere Inhalte gefallen, freuen wir uns über eine positive Bewertung von dir. Wie kannst du bei uns teilnehmen? Falls du selbst spannende Erfahrungen, Tipps oder Geschichten aus dem Bereich Online-Marketing hast und diese mit unserer Community teilen möchtest, dann melde dich bei uns. Wir sind immer auf der Suche nach interessanten Gästen für unseren Podcast. Vergiss nicht, diese Folge zu teilen und uns zu folgen, um keine weitere zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.